Gestern Abend sind wir noch ein paar Kapitel im Numeri durchgegangen. Und heute Morgen, gestern Abend, war die Sache eben mit der inneren Ordnung noch. Und dann nachher dieser Segen, der gesprochen wird von den Priestern, Gottes Auftrag an die Priester. Und jetzt Kapitel 7. Und in Kapitel 7 hören wir davon, und als Mose die Wohnung aufgerichtete und sie gesalbt und geheiligt hatte mit all ihren Geräten, dazu auch den Altar mit all seinen Geräten gesalbt und geheiligt hatte. Das ist der Moment, wo eben diese Anweisung aus Exodus, diese zelte Begegnung zu bauen. Und erinnert euch daran bei meiner Einführung, wo ich ja gesagt habe, Gott ist ja der Gott, der erlöst hat, der herausgeführt hat aus der Sklaverei und nicht nur herausgeführt, sondern erlöst. Erlöst heißt ja freikaufen. Das heißt, das Anrecht des Sklavenhalters ist damit nichtig geworden. Wir sind nicht nur fortgelaufene Sklaven, sondern erlöste Sklaven. Und damit eben keine Sklaven mehr, weil Gott freikauft. Freikauft für sich, bei sich. Ja? Denn sonst wären sie einfach nur fortgelaufene Sklaven, die wären vogelfrei, die kann man wieder einfangen. Aber nein, Gott sagt, es ist mein Eigentum. Und dann mit ihnen in dem Bund ist, den er mit ihnen geschlossen hat, als Konsequenz des Bundes sagt er, ich will unter euch wohnen. Und deswegen das Zelt der Begegnung. Der Auftrag, das zu bauen, und dann wird es gebaut. Und mit dem Bauen wird dieser Wille Gottes sichtbar. Der Wille Gottes, unter dem Volk zu wohnen, wird sichtbar. Und was jetzt hier passiert ist, dieser Bau ist zum Abschluss gekommen. Und das wird jetzt hier berichtet. Und nachdem er zum Abschluss gekommen ist, wird es auch eingeführt, wird es allen klar gemacht, das ist jetzt unsere Mitte. Damit wird die Mitte zur Mitte. Es ist nicht nur die Absichtserklärung, die gekommen ist, nicht nur das Versprechen, sondern hier passiert es jetzt tatsächlich. Und in dieser Weihe wird dieses Zelt, was aus ganz natürlichen Stoffen des Umfeldes gebaut worden ist, wertvoll, aber trotzdem das ganze Materielle aus dem Alltag, wird es herausgenommen und Gott zur Verfügung gestellt, und dass Gott eben in dem, was alltäglich war, jetzt aber die Aufgabe hat, Gott darzustellen in dieser Welt, den Ort zu schaffen, wo man Gott begegnen kann. Dass das Geistliche im Natürlichen Ausdruck findet. Und dass wir ganz materiell, ganz echt, ganz lokal in dieser Zeit an einem bestimmten Ort den Zugang zu Gott haben. Und somit kommt Ewigkeit in die Zeit. Somit kommt Ewigkeit in die Zeit, der Ewige kommt in diese Welt. Und so wie das damals mit Zelt der Begegnung passiert ist, erleben wir das heute auch in unserer Gemeinde. Ja, nicht nur in der Gemeinde, sondern wir sind dafür bestimmt, Tempel des Heiligen Geistes zu sein. Durch unsere Körperlichkeit kommt Gott, der Ewige, die Ewigkeit in die Zeit. Und das ist der Weg, den Gott sich gewählt hat. Das ist der Weg, den Gott sich gewählt hat, durch dich und mich und gemeinsam, wenn wir in einer Gemeinschaft sind, in einer Gemeinde sind. Und hier sehen wir das auch, und zwar mit dem Zelt der Begegnung. Und dieses Zelt der Begegnung wird hier geweiht. Und zur Weihe, da opferten die Fürsten Israels, die Häupter waren in ihren Sippen, denn sie waren die Fürsten unter den Stämmen und standen über denen, die gezählt waren, und sie brachten ihre Gaben vor den Herrn, 6 bedeckte Wagen und 12 Rinder, je ein Wagen für 2 Fürsten und je ein Stier für einen Fürsten, und sie brachten sie vor die Wohnung. Und der Herr sprach zu Mose, nimm's von ihnen für den Dienst an der Stiftshütte und gib's den Leviten, einem jeden für seinen Dienst. Da nahm Mose die Wagen und Rinder und gab sie den Leviten. 2 Wagen und 4 Rinder gab er den Söhnen Gershon für ihren Dienst, und 4 Wagen und 8 Rinder gab er den Söhnen Merari für ihren Dienst, unter der Leitung Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters. Den Söhnen Kehat aber gab er nichts, weil sie den Dienst am Heiligtum hatten und es auf ihren Schultern tragen mussten. Wir sehen hier, die Fürsten haben bei dieser Weihe des Hauses, das ist selte Begegnung, bringen sie Opfergaben dar. Und Opfer, das heißt, ich möchte mich nähern, ich möchte mich diesem Gott nähern. Das ist generell, das Wort Opfer bedeutet sich nähern. Gott näher kommen wollen. Und Opfer, das kennen wir aus dem Levitikus schon, das ist eine freiwillige Sache. Freiwillig, wo er sagt, ich überlasse es dir, ob du dich mir nähern möchtest oder eben nicht. Es ist nichts aufs Auge gedrücktes, es ist nichts Erzwungenes. Nur für manche Momente gibt es eine Vorschrift, wie das zu passieren hat. Gott sagt, ob du dich mir nähern willst oder nicht, das ist freiwillig. Aber wie du es dann zu tun hast, das steht nicht in deiner Verfügung. Dafür gibt es ein paar Richtlinien. Keine freie Verfügbarkeit in den heiligen Dingen, aber eine Freiwilligkeit. Niemand wird dazu gezwungen, alle werden dazu eingeladen, allen wird es ermöglicht. Und wenn du dich auf den Weg begibst, wenn du es tust, dann gibt es ein paar Rahmenbedingungen, die einzuhalten sind. Und hier sehen wir, die Fürsten wollen von dem, auch stellvertretend für ihren Stamm, etwas bringen, freuen sich dran, dass die selte Begegnung jetzt da aufgebaut wird, dass es eingeweiht wird und sie bringen etwas. Und es ist so viel, dass man Ochsenwagen dazu braucht. Und diese Ochsenwagen werden dann gleich den Leviten für ihren Dienst zur Verfügung gestellt. Und da wird es aufgeteilt mit 2 und 4 und 0. Ist eine gerechte Verteilung, oder?
Ja.
Warum, Rainer? Warum ist das gerecht?
Weil es sinnvoll eingesetzt wird.
Weil es sinnvoll eingesetzt wird. Wieso wird es sinnvoll eingesetzt?
Weil die am meisten bekommen, auch am meisten schwere Dinge zu transportieren haben.
Also du meinst, der Leuchter, der 50 Kilo schwere goldene Leuchter ist
das
nicht so.
Zelt, das war ja immer, musste ja immer transportiert werden.
Ja. Genau.
Und entsprechend bekam sie dann die Planwagen zum Beispiel, um das Zelt weiterzubringen. Und die Sachen tragen mussten, die brauchten ja keinen Plan.
Genau, das ist eben die Anweisung gewesen, die Dinge direkt aus dem Heiligtum, die goldenen, den goldenen Altar, den Schaubrottisch, den goldenen Leuchter, die mussten getragen werden. Die sollten nicht auf einem Wagen kommen und gefahren werden. Und dafür war eben dieser Familie der Leviten zuständig und deswegen brauchten die keinen Wagen und deswegen bekommen die auch keine Wägen. Das ist nicht so, um die zurückzusetzen, sondern ganz im Gegenteil. Hier geht es darum, hey, das ist eure Dienstordnung und für eure Dienstordnung bekommt ihr auch die Materialien, eure Dienstpflicht zu erfüllen und ihr sollt sie eben tragen. Auch die Bundeslade sollte immer getragen werden. Und dann haben wir ein Ereignis, als David die Bundeslade zurück nach Jerusalem holen will und was passiert da? Da kommt sie auf einen Wagen, dann kommt das Ganze ins Rutschen, jemand will hinfassen und es aufhalten, es nicht runterrutscht und fällt tot um. Der arme Kerl, der wollte doch nur helfen. Aber in manchen Sachen sagt Gott, hey, nehmt mich bitte ernst. Das sind Dinge, die nicht in eurer Verfügung liegen. Und nachher, als es dann nach Jerusalem kommt, was ist da mit der Bundeslade? Sie wird getragen. Und dann kommt sie nach Jerusalem. Gott möchte die innersten Gerätschaften seines Heiligtums, dass sie auf den Schultern der Menschen getragen werden und nicht irgendwo an irgendwas anderes delegiert wird. Sondern das ist die Verantwortung derer, es auf den Schultern zu tragen, sich selbst unter die Last zu stellen und als Last zu nehmen, drunter zu bleiben. Andere Dinge, die um die Form geht, das Gehäuse, das Drumherum, das wird auf den Wagen verladen. Aber die innersten Dinge, wo es um Berufung geht, wo es um Dankbarkeit geht, wo es um Anbetung geht, das soll auf den Schultern getragen werden. Und auch diese vier Wagen, das war nämlich die Familiengruppe, die sich um die ganzen silbernen Füße kümmern mussten, wo die Balken reinkamen, die das Zelt zum Stehen bringen, die Balken selbst zum Zelt stehen und die Bretter, wo das Zelt drum gebaut worden ist und die Füße für die Leinwand außen drumherum, all die schweren Sachen, die bekommen nämlich tatsächlich die vier Wagen und die ein bisschen leichteres Gepäck haben, hauptsächlich das, was drumherum ist, gespannt wird, die Decken und so, die sich drum kümmern, die bekommen eben die zwei Wagen Und so wird das aufgeteilt. Nach den Dienstpflichten bekommen sie das Material, um ihr Dienst auch ausüben zu können. Und das Volk steht dafür, dass die Leviten ihren Dienst ausüben können. Sie bekommen es vom Volk, dass die Leviten den Dienst tun können. Und dann hören wir davon, wie es mit Juda anfängt und jeden Tag bekommt eine neue Gabe zur Stiftshütte, zum Zelt der Begegnung und das 12 Tage lang. Und es wird jeweils dann auch gefeiert. Ein Fest, was 12 Tage anhält. Und zum Schluss sehen wir dann am Ende von diesem Kapitel, Vers 84, das waren die Gaben, oder es war die Gabe der Fürsten Israels zur Einweihung des Altars zur Zeit, da er gesalbt wurde, 12 silberne Schüsseln, 12 silberne Schalen, 12 goldene Löffel, jede Schüssel 130 Lot und das Ganze wird aufgeführt. Auf der einen Seite wird damit klargestellt, wir haben eine Bestandsliste von dem, was wir bekommen haben und wir können mit diesen Geschenken, die wertvoll sind, kommt in eine Buchhaltung hinein, damit es immer überprüft worden werden kann, was da zu sein hat. Offen mit diesen Geschenken umgehen, die für den Dienst verwendet, gegeben worden sind. Das ist ein offener Umgang damit. Alle konnten jeweils nachschauen, was müsste denn eigentlich da sein? Und dann konnte man fragen, ist es noch da? Transparenz in diesen Dingen. Das andere ist, was wir auch sehen, jeder Stammesfürst bringt das Gleiche. Das heißt, alle sind gleichgestellt. Man kann sich nichts Besonderes erkaufen an geistlichem Dienst, sondern alle werden gleich behandelt. Alle kommen mit den gleichen Gaben zur Stiftshütte hin. Und damit wird auch gesagt, alle Stämme sind gleich vor Gott, die in den Heerscharen, also die in diesen Plätzen drumherum lagern. Leviten eben mit ihrer Dienstordnung. Es gibt keine geistlichen, herausgehobenen, besonders behandelten und schon gar nicht dadurch, dass man sich etwas mit Gaben erkauft. Kein Deal mit Gott. Kein Kauf von geistlichen Dingen. Dann haben wir immer wieder diese 12 wiederkehrend. Warum 12? Das ist das, was erstmal ganz sofort greifbar ist. Natürlich 12 Stämme, die sich drumherum lagern, die den Leviten helfen sollen, ihre Aufgaben zu erfüllen und die den Priestern helfen sollen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Die 12, die sich auf die Mitte hin konzentrieren und von den 12 jeweils gleich viel Gaben. Deswegen gibt es diese 12 Dinge. Die 12 selbst hat aber in der Bibel noch eine Bedeutung. Das ist die Zahl der Vollendung. Ja? Deswegen hast du in der Offenbarung, auch in dem vorletzten Kapitel, 12 und 12 und 12 und 12 und immer wieder 12 kommt. Und 12 mal 12 ist dann 144 und das dann noch das Tausendfache ist 144.000. Es wird zum Schluss alles total vollendet sein. Zum Ziel gebracht. Und was hiermit jetzt zum Ausdruck kommt, ist, die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung ist aufgerichtet worden und mit diesen Gaben, dieses Konzentrieren auf die Mitte, zur Mitte bringen, sich auf die Mitte hin ausrichten, ist die Stiftshütte hier in diesem Moment zum Ziel gekommen. Nämlich, dass sie die Mitte ist und von der Mitte her dem Volk Ausrichtung gibt. Und das Volk sich eben auch zur Mitte hin konzentriert. Und das wird dann in einem 12-tägigen Fest gefeiert. Hattest du noch eine? Genau, wo man merkt, es ist ja auch bei uns dieses zum Ende bringen. Und dann passiert es, dass die Wolkensäule, die Feuersäule dort sich niederlässt. Dort, wo Gott versprochen hat, mit dieser Säule das Volk zu führen, das kommt dann über dem Allerheiligsten zur Ruhe, eigentlich genau genommen über der Bundeslade. Zwischen den beiden Cherubimen, die dort sind, das ist der Ort, wo Gott gesagt hat, dort will ich anwesend sein. Und Mose geht hinein und dann antwortet Gott. Das heißt, In diesem letzten Geschehen wird klar, jetzt, wo wir uns auf die Mitte hin ausgerichtet haben, das Zelt der Begegnung gebaut worden ist und in Dienst genommen worden ist, stellt sich Gott dazu, macht uns allen klar, er ist unsere Mitte und wir sind auf die Mitte hin ausgerichtet. Mose geht hinein, will mit Gott dort reden und bekommt eine Antwort. Und die Antwort, oder wie Gott zu ihm redet, ist dann Kapitel 8. Und da wird als erstes davon gesprochen, dass die Lampen des Leuchters nach vorne ausgerichtet werden sollen. Und dieser Leuchter, der war ja in einem Stück aus ungefähr 50 Kilo Gold getrieben. Das bedeutet, das war eine Handwerkskunst, dass man das Gold so formt, dass daraus dieser Leuchter mit den sieben Armen kommt, mit den ganzen Verzierungen und obendrauf Öllampen. Und diese Öllampen sollen nach vorne ausgerichtet sein. Was bedeutet das denn, wenn die nach vorne ausgerichtet sind? Den Menschen zugewandt. Der Auftrag des Volkes, die Bestimmung des Volkes, war Licht der Welt zu sein. Und diese Berufung wird nach vorne hin gelebt. Diese Berufung, Licht der Welt zu sein, wird nach vorne hin gelebt. Da, wo ich hinziehe, da, wo ich hingehe, worauf ich hinlebe. Ein anderer Aspekt da drin ist auch noch, das ist nach vorne hin ausgerichtet und leuchtet den Schaubrottisch an, wo die 12 Brote lagen, die eben vor Gott liegen sollen, als die Vertretung auch für das Volk die ganze Zeit und die Kannen mit Wein, was eben auch noch in diesem Liturgie der Stiftshütte auch verdeutlicht, diese Dankbarkeit für das, was wir getan haben und was Gott dazu geschenkt hat an Segen, was unser Leben an Kraft, Fruchtbarkeit und Dingen hervorbringt, durch Gott geschenkt. Das heißt, die Berufung eben auch den Blick, dankbar zu sein für das, was Gott schenkt und gibt. Und diese Leuchten sollen nach vorne hin ausgerichtet sein, damit die Berufung vorwärts gelebt wird, nach vorne ausgerichtet wird und gleichzeitig eben hier in diesem Kontext der Stiftshütte leuchtet den Schaubrottisch an und da hast du die Momente der Dankbarkeit drin und der Freude. Dann werden die Leviten geweiht für ihren Dienst. Das heißt, auch sie werden jetzt hier, nachdem die Stiftshütte aufgerichtet ist und sie sich drumherum kümmern, in den Dienst genommen, ganz hochoffiziell für das Zelt der Begegnung und werden damit dann, ist praktisch ihr Dienstbeginn. Und dann hören wir nochmal was von einem Dienstalter der Leviten. Das ist dann 25 bis 50 und das ist eben jetzt für die Stiftshütte. Wenn die Stiftshütte steht, wenn es nicht auf der Reise ist. Danach finden wir in Kapitel 9 noch die Vorschriften für die Passafeier. Und der Herr redete mit Mose in der Wüste Sinai im zweiten Jahr, nachdem sie aus Ägyptenland gezogen waren, im ersten Monat und sprach, lass die Israeliten Passa halten zur festgesetzten Zeit. Am 14. Tag dieses Monats gegen Abend zur festgesetzten Zeit sollt ihr es halten, nach all seinen Satzungen und Ordnungen. Wir haben das zweite Jahr und im zweiten Jahr braucht es die erste Erinnerung. Es ist ein ganzes Jahr her, dass man aus der Sklaverei rausgekommen ist. Ein ganzes Jahr, wo man jetzt schon in der Wüste ist und in diesem Jahr ist sehr viel passiert. In diesem Jahr ist so viel passiert, dass man Gott kennengelernt hat, mit ihm in den Bund gekommen ist, das Zelt der Begegnung wird aufgerichtet und all diese Dinge sind passiert in einem neuen Umfeld. Und bei all diesen neuen Dingen wird jetzt auf einmal gesagt, stopp, halt. Bei all dem, was Neues, was du Neues erlebt hast, es muss Passa gefeiert werden. Vergesst nicht diese Anweisung, die ich euch ganz am Anfang gegeben habe, Passa zu feiern. Hier nochmal der Hinweis, es wird jetzt Passa gefeiert. Und sie sind immer noch am Berg. Sie sind noch nicht weitergezogen. Feiert Passa. Passa ist das Fest, wo sie sich daran erinnern, was Gott an Verheißungen gegeben hat. Dass er sie herausführen will aus der Sklaverei, erretten will aus diesen Todesnöten der Sklaverei, erlösen wird von dem Sklavenhalter, in den Bund nehmen will und, da sind sich Juden noch nicht so ganz klar drüber, die einen sagen ja, die anderen sagen nein, das ist wieder was anderes, hinein ins Land führen will, in die Freiheit, das zu leben. Das sind die Erinnerungen. Und mit Passa feiert man auch gleichzeitig das Wegführen, das Erretten und das Erlösen ist passiert. Das Pfingstfest, das Schabbatfest ist die Feier, von in den Bund genommen werden und nachher das, was noch ins gelobte Land kommen ist, das steht hier noch aus. Das wird nachher dann Realität, wenn sie unter Josua dort ins Land kommen. Aber das muss gefeiert werden, im Gedächtnis behalten, heißt dieses Feiern. Einmal dieses daran erinnern, dass es passiert und es jedes Jahr wieder zu eigen machen. Warum jedes Jahr? Warum reicht es nicht, alles 5, alle 7 Jahre zu feiern, alle 12 Jahre zu feiern? Warum jedes Jahr? Wegen dem schwachen Gedächtnis, was möglicherweise auch irgendwann mit 47 Mal anfängt nachzulassen.
Damit jede Generation jedes Jahr das mitbekommt, dass das ein kleiner Jahr ist. Jedes Jahr ein Frühjahr. Ja, einmal im Jahr heißt ja auch noch alle 12 Monate. Also
eine Zeit für irgendwie so. Ja. Wir haben ja auch etwas, was wir kennen, eben dieses Kirchenjahr, wo sich die Feste wiederholen. Warum feiern wir jedes Jahr Ostern? Weil es schön ist. Dass Feiern schön ist, steht außer Frage. Ist auch kein schlechter Aspekt. Es gibt Dinge, die einfach zu feiern sind und dass man sie immer wieder feiert. Es geht darum, dieses Fest zu feiern, das schon die jüngste Generation so früh wie möglich mit hineingenommen wird, durch das Feiern auch erlebt und vertieft wird, was es eigentlich bedeutet, was dort passiert ist, zu Passa, zu Schawot, zu Sukkot, dem Laubhüttenfest, beziehungsweise bei uns zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Damit die Jüngsten schon durch das Feiern mitbekommen, wow, da ist was Klasses, da ist was Gutes, was Schönes, was Großartiges, was Auswirkungen auf mein Leben hat. Und für Menschen, die einfach im Leben stehen schon, auch dieses, ich bin jedes Jahr ein Stück gewachsen. Und jedes Jahr auch in diesem neuen Stück gewachsen sein, zu realisieren, was heißt das dann für mich jetzt? Was heißt es für mich als Teenie? Was heißt es für mich als junge Erwachsene? Was heißt es für mich als Vater von kleinen Kindern? Was heißt es für mich als Vater von Teenies? Was heißt es für mich mit 46, mit 47, mit 48? Weil wir ständig wachsen. Weil das Leben Dinge mit sich bringt. Was heißt es, dass ich jetzt Weihnachten feiere, diese Hoffnung, dass Jesus oder dieses Jesus ist in die Welt gekommen, zu uns gekommen, als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener? Eine andere Intensität, tiefer hineinkommen, ist sich aber auch jedes Jahr wieder zu eigen machen. Das soll für mich immer noch gelten, auch nach 47 Jahren.
Man entdeckt jedes Jahr neue Aspekte.
Man entdeckt jedes Jahr neue Aspekte oder man bekommt auch eine andere Perspektive. Wie feiert man Weihnachten, wenn gerade im Jahr vorher der Vater oder die Mutter gestorben ist? Ja? Dieses in diesen Lebenssituationen, in denen man steckt, in denen man hineinkommt, zu entdecken, was bedeutet es für mich, dass mein Herr mich erlöst hat? Was bedeutet es für mich in dieser Lebenssituation, dass ich ja, Wohnung des Heiligen Geistes bin, dass Gott in mir selbst Wohnung genommen hat? Was bedeutet es auch in diesem Aspekt, unter diesem Gesichtspunkt? Und deswegen jedes Jahr feiern und deswegen auch das Volk, die Anweisung von Gott, das Pessach jedes Jahr zu feiern, weil er sagt, ich möchte, dass ihr das etwas wird, was euer Leben in jeder Perspektive, in jeder Art prägt, dass ihr wisst, dass ich derjenige bin, der euch errettet hat, herausgeführt hat, errettet hat, erlöst hat, euch in den Bund genommen hat und euch ein Land, eine Freiheit schenkt, in der ihr das leben könnt, die Beziehung zu mir. Deswegen jedes Jahr. Und Gott geht sogar noch so weiter, dass er sagt, und das finden wir nachher im Kapitel noch, wer aber rein ist und wer nicht auf einer Reise ist und unterlässt es, das Passa zu halten, das ist Vers 13 jetzt, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er seine Gabe nicht zur festgesetzten Zeit dem Herrn gebracht hat. Er soll seine Sünde tragen. Und das ist jetzt etwas, wenn wir das vom Neuen Testament her sehen, das, der 13. Vers im 9. Kapitel. Ja? Auch ein bisschen aus dem Blick vom Neuen Testament her, wenn das Lamm die Schuld nicht trägt, dann musst du die Schuld selbst tragen. Was damals noch regelmäßig gemacht werden musste, sich regelmäßig dazustellen, ist super, dass wir wissen, dass nach Pfingsten, nach Ostern und Pfingsten, wir wissen, es gilt für uns einmal. Deswegen müssen wir auch keine Opfer mehr bringen, keine Opfer mehr von Schafen bringen. Aber damals war es dieses immer wieder dazu stehen. Und Gott sagt, wer sich nicht mehr dazu stellt, wer sich nicht mehr zu seinem Erlöser stellt, der hat keinen Platz mehr in dem Volk. Und wer aber zu der Zeit nicht feiern kann, weil er ein Problem hat, weil er unterwegs ist oder weil er sich an einem Toten unrein gemacht hat, der darf im zweiten Monat am 14. Passa nachholen. Ja? Aber wer es versäumt, wer es nicht tut, der hat keinen Platz mehr. Wenn du dich nicht mehr zum Bund stellst, dann stellt sich Gott auch nicht zu dem. Das ist die Aussage hier drinne. Das Schöne ist, dass wir wissen, dass wir im Neuen Testament nach Ostern, nach Pfingsten leben und dass da dieses einmal dazu stehen, Jesus anerkennt und sagt, du bist mein, du gehörst mir und du gehst auch nicht mehr verloren. Ja? Das ist der große Unterschied zwischen dem, was im Alten Testament war und was bei uns heute ist. Aber auch trotzdem noch eine Ernsthaftigkeit drin, auch eine Aufforderung an uns, wo sind unsere Momente, dass wir im Gedächtnis behalten, dass wir uns zu eigen machen, in unseren Lebensphasen dieses zu eigen machen von unserem Erlöser. Wer hat uns erlöst? Wie hat er uns erlöst? Und wozu hat er uns erlöst? Es heißt denn hier auch noch, und wenn ein Fremdling bei euch wohnt und euch dem Herrn Passa halten will, so soll er es halten nach der Satzung und der Ordnung des Passa. Einerlei Satzung soll bei euch sein für den Fremdling wie für den Einheimischen. Wenn jemand dazukommt und sagt, wow, dieses Volk ist so genial, die haben so eine klasse Ordnung, die haben so ein klasse Ausgerichtetsein in ihrem Leben, das will ich auch, dem soll auch gewährt werden, dass er dazukommt. Da kommt ja eigentlich die Berufung des Volkes dann zum Ziel. Und dann heißt es aber auch, aber wenn du mit dem Volk unterwegs bist, wenn du das auch feiern möchtest, mit hineingenommen werden möchtest, dann darfst du das tun. Aber bitte, du machst es genauso wie das Volk. Du machst es genauso, wie meine Vorschriften sind. Wir machen hier keine Ausnahmen. In diesen geistlichen Dingen gelten diese Dinge für die Juden, die Israeliten, genauso für die Fremdlinge, die dazugekommen sind. Nur weil der andere die Sprache vielleicht nicht so gut versteht oder weil er eine andere Herkunftskultur hat oder weil er die Dinge grundsätzlich ein bisschen anders versteht, das heißt nicht, dass er hier einen Freibrief bekommt, die geistlichen Dinge anders zu behandeln oder zu handhaben. Mit hineingenommen, der darf gerne dabei sein, aber bitte auf dem Weg, wie Gott es will. Die Wolkensäule nimmt dann Platz auf dem Zelt und dann heißt es eben ab Vers 21, wenn die Wolke da war vom Abend bis zum Morgen und sich dann erhob, so zogen sie weiter oder wenn sie sich bei Tage oder bei Nacht erhob, sie brachen sie auch auf. Egal zu welcher Zeit sich die Wolke erhob, ging das Volk los. Egal ob es morgens um 3 war oder ob es nachmittags um 3 war. Egal, ob die Leute geschlafen haben oder wach waren, wenn Gott das Zeichen zum Aufbruch gab, dann sind sie losmarschiert. Wenn sie aber 2 Tage oder einen Monat oder noch länger auf der Wohnung blieb, so lagerten die Israeliten und zogen nicht weiter. Und wenn sie sich dann erhob, so brachen sie auf. Denn nach des Herrn Befehl lagerten sie sich und nach des Herrn Befehl brachen sie auf und beachteten so die Weisungen des Herrn, wie er sie durch Mose geboten hat. Für das Volk, insbesondere jetzt hier auf der Reise, auf dem Unterwegssein, passiert es nach dem Zeitplan Gottes. Nicht nach den eigenen Überlegungen, oh, jetzt könnte ich mal gern 14 Tage Urlaub gebrauchen, ich möchte gern 14 Tage hier bleiben, eine Oase ist auch da, ist alles super nett, nein. Wenn Gott sagt, nach 3 Tagen Aufbruch, dann ist man nach 3 Tagen weitergegangen. Oder wenn man gesagt hat, boah, ich habe so viel Energie, ich könnte jetzt noch 2 Wochen lang laufen, und Gott aber Pause gemacht hat, dann wurde Pause gemacht. Es war die Sache des Hirten, zu sagen, wann Pause ist und wann es weitergeht. Und der große Hirte ist der Herr selbst über sein Volk, über seine Herde. Und zwar nicht die Befindlichkeit der Einzelnen oder die Befindlichkeit des ganzen Volkes, die darüber entschieden hat. Sondern es war der Plan, der Zeitplan Gottes, der darüber entschieden hat. Und da es natürlich passieren konnte, dass wenn nachts um 3 sich die Wolke erhob, die meisten geschlafen haben und es aber trotzdem weitergehen sollte. Deswegen hat dann Gott gesagt, hey, Mose, wir müssen da mal ein paar Signale uns ausmachen. Du lässt jetzt bitte 2 Trompeten, 2 Fanfaren aus Silber herstellen und wenn diese Silberfanfaren gestoßen werden, je nachdem, wie sie gestoßen werden, gibt es verschiedene Signale und damit das Volk weiß, jetzt passiert etwas. Und die unterscheiden sich von diesem normalen Signalhorn, was die Israeliten hatten, dem Schofar. Das Schofar, das war entweder ein Kuhhorn oder ein Widderhorn, so ein Schafhorn oder ein Ziegenhorn auch, was eben ausgehöhlt worden ist. Und das war dann ihre Signaltröte, die dann zum Beispiel am Rosh Hashanah, das ist der Kopf des Jahres, heißt das, an diesem Fest geblasen wird. Ja? Wo dann als Festvollzug damit getrötet wird. Posaunenfest heißt es auch. Ja? Was hier jetzt gemeint ist, das ist dieser Klang dieser Silberfanfaren. Und die Silberfanfaren hörten sich komplett anders an. Ein Blechblasinstrument hört sich anders an wie so ein Schafhorn. Und damit wurde das Signal gegeben, entweder man versammelte sich zur Mitte, Leute, es gibt was Wichtiges zu verkündigen, kommt bitte zur Mitte. Oder aber, wenn beide erklungen sind, so aufbrechen, es geht los. Und da wusste jeder, auch wenn es nachts um 3 war, jetzt müssen wir noch packen, damit es dann losgeht. Dann ist es auch verwendet worden dafür, wenn man in den Krieg ziehen sollte, sollten die Trompeten vorherstoßen und man soll auf den Feind zugehen. Macht man sowas? Den Feind vorher schon alarmieren, hallo, wir kommen? Das macht man nur dann, wenn man ein riesiges Heer hat und den Feind beeindrucken will. Waren Sie ein riesiges Heer? Waren Sie gute Kämpfer? Das war ein Sklavenvolk, die hatten das noch nie vorher wirklich trainiert. Sie haben sich mit der Amalekiter mal hauen müssen. Und steht eindeutig drin, sie haben gewonnen, weil durch Gebet ihnen der Sieg errungen wurde im Gebet, den sie dann ausführen durften. So was macht man normalerweise nicht. Vor allem nicht, wenn man ein kleiner Heerschar ist. Aber Gott sagt, hey, bei mir ist es ein bisschen anders. Ihr trötet ganz laut und ruft meinen Namen aus und seid in meinem Namen unterwegs. Das heißt auch, ihr kämpft nur, wenn ich es euch erlaube. Und dann werde ich für euch kämpfen und ihr werdet sehen, wir werden den Sieg behalten. Dieses ein Stück weit auch gegen, und dann gibt es eben nochmal den Vers 10. Desgleichen, wenn ihr fröhlich seid an euren Festen und an euren Neumonden, sollt ihr mit den Trompeten blasen bei euren Brandopfern und Dankopfern, damit euer Gott an euch denke, ich bin der Herr, euer Gott. Und da sehen wir nochmal etwas drin, das ist gegen den stummen Glauben. Gebt dem Glauben Ausdruck, gebt Ausdruck dem Drumherum in euren Umfeld hinein, warum ihr die Dinge tut, wieso ihr die Dinge tut, nämlich zur Freude über unseren Herrn. Gegen den stummen Glauben. Die Nachbarn dürfen es mitbekommen. Man muss ja nicht nachts um drei anfangen zu tröten. Ja, aber die dürfen ruhig mitbekommen, hey, wir leben unseren Glauben fröhlich, auch mit unseren Liedern, auch in und durch unsere Lieder, gegen den stummen Glauben. Und nachdem jetzt diese äußere Ordnung, nachdem die innere Ordnung, nachdem das geklärt worden ist, wann bricht man auf, wann kommt man wieder, und nachdem dann auch das Passafest nochmal gefeiert worden ist, nachdem all die Dinge geklärt worden sind, all die Vorbereitungen geschehen sind, kommt der erste Aufbruch in dieser Ordnung und sie ziehen weiter. Und das war am 20. Tag im zweiten Monat des zweiten Jahres, ist dieser Aufbruch da, dass sie vom Berg wegziehen, vom Berg, wo der Bund geschlossen worden ist, wo die Stiftshütte, die Zelt der Begegnung aufgebaut worden ist, ziehen sie los und machen sich jetzt auf dem Weg ins gelobte Land. Wie lange braucht man von diesem Ort bis in das versprochene Land? Mit so vielen Leuten, wie lange braucht man da? Was glaubt ihr? 14 Tage? 40 Tage? Ein Monat? Irgendwo in den Dreh zwischen 10 Tagen und 14 Tagen hätte das Ganze passiert sein können. Wenn man allein unter ist, allein für sich ist, ein bisschen Gas gibt, dann schafft man das auch in 3 Tagen. Ja? Aber jetzt mit der ganzen Bagage zusammen, mit den ganzen Viechern, den kleinen Kindern und so, irgendwo zwischen 10 Tagen und 14 Tagen. Und dann wären sie am Ziel gewesen. Aber sie waren jetzt schon über ein Jahr in der Wüste, weil Gott hat ihnen ein paar Dinge klar machen müssen. Es mussten ein paar Vorbereitungen sein. Und dann hätte es vielleicht noch ein bisschen länger gedauert. Wir sehen, dass Gott noch ein paar Halteplätze zwischendurch hat, denn sie gehen nur 3 Tage weit und machen dann eine Rast nach dem ersten Aufbruch. Es dauert ein bisschen länger. Es ist nicht immer der schnellste Weg, den Gott für sein Volk wählt. Aber auch sein Zeitplan ist manchmal vielleicht ein bisschen kürzer als unser Denken. Wo es ein bisschen schneller möchte. Mose lädt noch seinen Schwager ein, das haben wir in Vers 29 mitzugehen, den Hobab von Reguel. Reguel ist ja ein anderer Name für Jitro, dem Schwiegervater von Mose, lädt er ein mitzugehen, weil er sagt, hey, du kennst die Wüste gut, du kannst uns helfen. Du kannst uns helfen, auch in der Wüste noch die Dinge zu finden, die wir brauchen, nachdem Gott den Weg vorgibt und den Zeitplan vorgibt, aber um all die anderen Kleinigkeiten, die in der Wüste hilfreich sind, wäre super, wenn du mitkommen willst. Er sagt als erstes, nee, ich möchte eigentlich nicht. Und auf Bitten des Mose hin kommt er dann doch mit. Das sehen wir nachher im Josua, dass er doch mitgezogen ist. Und dann ziehen sie los. Das erste Mal, dass sie in dieser Ordnung aufbrechen, das erste Mal, dass die Ordnung erprobt wird und sie ziehen Vers 33, so zogen sie von dem Berge des Herrn 3 Tagesreisen weit und die Lade des Bundes des Herrn zog vor ihnen her, die 3 Tagesreisen, um ihnen zu zeigen, wo sie ruhen sollten. Und die Wolke des Herrn war bei Tage über ihnen, wenn sie aus dem Lager zogen. Und dann gibt es diesen Segensspruch, wenn sie aufbrechen, und den Segensspruch, wenn sie ankommen und lagern. Und so sind sie unterwegs. Das erste Mal, dass dies erprobt wird, das erste Mal, dass es getan wird und das erste Mal, dass sie dann auch wieder ankommen und lagern.